In den ganz, ganz tiefen, dunklen Stunden tröstet mich Jack Zed einfach mehr als Blumfeld. Ich sag's, wie es ist.
Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit Anja Rützel über Take That.
So, jetzt wird's offiziell. Die Frau, die sich im Netz mit Komikerinnen anlegt, die 2 Wochen am Stück jeden Abend den Dschungel gucken kann und die aus dem Stegreif die Bachelor der vergangenen 5 Jahre aufsehen kann, wird sich hier und jetzt outen. Weinflaschen, die an die Redaktionswand der Financial Times geflogen sind, Unterhosen vom Merchandising-Stand eines Konzerts, die auf dem Kopf getragen wurden, und Karaoke bei der Bundeswehr. Anja, noch können wir das technisch einrichten, dass deine Stimme verfremdet wird?
Ich pack einfach aus. Es muss irgendwann, es kommt eh alles ans Licht, denke ich, und dann ist besser, ich mache reinen Tisch. Ja, und lass die Hosen mal runter.
Dann sag jetzt bitte deinen vollen Namen und die Band, um die es hier und in deinem Herzen sowieso geht.
Ich heiße Anja Rützel und ich liebe Take That.
Das müssen wir ein bisschen sacken lassen. Du bist nicht 17?
Nee, ich denke immer, ich bin 32, was auch nicht stimmt. Aber ich bin auf keinen Fall 17, nee.
Wie kam es zu dem Buch? Wer hat gewusst, dass du Take That so spitze findest? Hast du vor dem Verlag im T-Shirt gestanden und darauf gewartet, dass irgendwann jemand aus dem Fenster guckt? Oder hat irgendjemand gepfiffen?
Nee, es brach tatsächlich so ein bisschen auch aus mir raus. Der Verlag hatte eine ganz andere Idee, was ich vielleicht gut finden könnte, wofür es auch Indizien gibt, und meinte, ob ich das nicht machen will. Also David Bowie war das.
Mhm.
Weil ich habe...
David Bowie findet man cool.
Genau,
ne?
Also das cool ist aber halt auch cool. Keine Kunst. Mhm, also das ist genau. Ja eigentlich normal, dass man ja. David Bowie cool findet. Davon geht man mal so aus. Das ist so eine Betriebsvoreinstellung quasi. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, also so vom Herzen schwankte ich so, weil ich liebe auch Pulp zum Beispiel.
Oh ja, ja.
Aber auch das ist einfach. Oh, und dann dachte ich mir,
das macht Jarvis Cocker.
Deswegen habe ich auch Jarvis Cocker ein bisschen reingemacht.
Ja.
Und dann dachte ich mir aber, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist die Band meines Herzens einfach Take That. Das ist so.
Hast du es nun zum ersten Mal wirklich, lebst du es jetzt zum ersten Mal richtig offiziell und in großer Öffentlichkeit aus, oder?
Ich glaube tatsächlich schon. Also ich habe, glaube ich, auch eine Konzertkritik geschrieben, aber die war auch so vorgetäuscht neutral oder so. aber so richtig als Manifest, oder ich bin eine große Retweeterin von allen Take That Twitter-Accounts und sowas. Aber dass ich jetzt mich mal hinsetze und sage, es ist wahr und es ist auch kein Witz und es ist auch nicht irgendwie jetzt eine komische Marotte, sondern ich meine das aufrichtig in der Tiefe meines Herzens, es ist das erste Mal.
Wie bist du an Take That gekommen? Wer war es? Wer hat dich herangeführt?
Also ich bin ja zu alt für Take That. Also für die erste Welle Take That, muss man sagen. Weil das war ja so, also 90er Jahre, da habe ich ja dann schon Abi gehabt und angefangen zu studieren. Und da ist man jetzt nicht so anfällig für Boybands eigentlich mehr. Also nicht mehr so, ich war nicht so anfällig. Und das war eigentlich, war diese ganze Boyband-Sache so ein bisschen so ein In-Joke mit meiner jüngeren Schwester, die halt 7 Jahre jünger ist und deswegen im besten Boyband-Alter war. Und ich habe dann immer alle verwechselt. Ich konnte dann immer nicht, ich wusste immer nur, der eine sah aus wie ein Pferd und der andere hatte...
Das war der von New Kids on the Block.
Ja, Danny vielleicht, ich weiß nicht. Also sehr frappierend einfach. Und meine Schwester hat mir dann auch so ein Übersichtsplakat gemacht, so wie man es in der Schule hat mit verschiedenen Vogelarten oder so, so mit Stock zum Draufzeigen und so.
Gut.
Und Take That war aber immer anders. Also da fand ich halt auch wirklich die Musik ganz gut so. Aber halt nur so ganz gut und fand die aber auch interessant. Also vielleicht auch, weil es Engländer waren, keine Ahnung. Und fand die immer so ein bisschen, das war aber immer so ein Ding zwischen mir und meiner Schwester auch, was uns so verbunden hat eigentlich. Und eigentlich mussten sie sich erst auflösen. Also so das Klassische, erst wenn man es verloren hat, weiß man, was man wirklich liebt. Es ist total verkitscht, aber es ist die blanke Wahrheit.
Ich frage mich, wo du in dem Moment in deinem Leben gestanden hast. Irgendeine Tür muss ja offen gewesen sein für die.
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen die Sache, ich hab da gerade in Tübingen studiert und war ganz angestrengt, glaube ich, dabei, mir so eine coole Persönlichkeit zu bauen.
Ja, Patchwork-mäßig. Blumfeld, weißt
genau.
du?
Genau.
So, man
ich
diskutiert das in der WG, Blumfeld.
Schön. Absolut. Und ich habe da in so einer WG gewohnt, wo auch wirklich am Frühstückstisch über Hegel gesprochen wurde und so.
Ja, gut.
Und das war ja wirklich tatsächlich, wann war das dann, so 95 und so, da war ja auch, also da lebten auch schon Frutarier und so, wo es noch ja gar nicht modern war.
Aber in Tübingen schon.
In Tübingen schon. Und da passte halt Take That nicht so richtig hin. Und irgendwie wollte ich dem noch nicht so ins Auge sehen und dachte mir, ich bin doch eigentlich viel durchgeistigter.
Ja, falsch. Aber dann doch nachts zu Heroes del Silencio im Kreis tanzen. Weißt
du? Vielleicht. Ja, ja, es ist... Ja, oh Gott, ja, schlimm. Jetzt hatte ich gerade so einen richtig fiesen Flash an Donnerstagabende. Du hast aber nicht in Tübingen studiert, du kennst es nicht. Im
das
Clubhaus.
Setting aus Münster, meinst du, das war irgendwo anders?
Wo dann so auch der Schweiß von der Decke tropft und es ist alles ganz schlimm. Und ja.
Ja. Ja. Mhm. Und da musst du so ein Doppelleben führen und musst sagen, warum Jochen Distelmeier der Beste überhaupt ist und eigentlich ist Gary in deinem Herzen.
Jason
ist es.
Ja, also ich mag auch Blumenfeld, so ist es ja nicht, aber es ist halt in den, ich sag mal es mal so, ganz, ganz tiefen, dunklen Stunden tröstet mich Take That einfach mehr als Blumenfeld. Ich sag's, wie es ist.
Ja. Reden wir eigentlich über TT5, TT4 oder TT3?
Ich habe tatsächlich mit jeder Version meinen Frieden gemacht. Also ich konnte mir überhaupt nicht, also sagen wir es mal so, ich war nie...
Du musst es vielleicht auch erstmal erklären. Das klingt nämlich eher so nach schicken Campingbullis, wo...
Löschfahrzeuge.
Ja, oder wo ich denke mal so an Campingbullis, wo so junge Eltern in Elternzeit mitfahren. Also TT5 ist...
die Originalbesetzung. Alle fünf, also soll ich sie mal nennen?
Ja, bitte.
Gary, Mark, Robbie, Jason und Howard.
Ja.
Das so war es gedacht vom Schöpfer.
Interessant, dass du Robbie erst an Position 3 nennst.
Ich bin kein Robbie-Fan.
Es war ja schon direkt eine Wertung. TT4 ist ohne Robbie.
TT4, genau, ist ohne Robbie. Und TT3 ist ohne Jason. Und Jason ist mein Liebling, deswegen ist
es. Ja, weil jetzt frage ich mich ernsthaft, TT3, ist das dann nur noch so eine Teilrepublik? Geht das noch als Take That durch?
Also ich habe sie jetzt zum ersten Mal, neulich vor, weiß nicht, 4 Wochen oder so, zum ersten Mal als TT3 gesehen.
Du gehst immer noch zu Konzerten. Hallo? Oder war das für die Buchrecherche?
Nein, ich bin nicht. Da war ja alles schon abgeschlossen. Nein, es war der herrlichste Abend des Jahres und ich glaube nicht, dass noch ein besserer kommt. Ich war hysterisch außer mir. Ich habe geschrien wie am Spieß und genau. Und ich habe vorher gedacht, naja, also ich gehe da immer mit meiner Schwester dann hin und wir haben vorher schon gesagt, das ist halt die alte Treue. Und wir gehen da auch hin, wenn sie das nächste Mal zu zweit sind oder so. Aber es wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Und das war aber einfach herausragend großartig gut.
Was haben die gut gemacht?
Das Schöne war, ich hatte so Bilder gesehen, die waren ja auf einer riesigen Tour und hatten in Großbritannien hatten sie halt riesige Stadien. Und mit so einer aufwendigen Show, das ist so das, was ich nicht so mag, wenn es dann 20 Tänzerinnen und noch irgendwelche elektrischen Riesenschnecken und dann ist so viel und dann weiß ich immer nie, weil ich bin auch kurzsichtig und dann muss ich immer gucken, wo sind sie denn jetzt eigentlich so. Und wenn das so viel Spektakel ist, das mag ich gar nicht. Und in ihrer Europa-Lag der Tour quasi, haben sie total reduziert in kleinen Hallen gespielt. Und also die waren in der O2, die waren im Tempodrom, sowas.
Nein, zu klein.
Viel zu klein. Ey, für mich ist es, also ich finde, ja, nein, die waren im Tempodrom, sowas.
Ja.
Und das war natürlich lächerlich klein und deswegen war da nur die Bühne und die drei standen dann nebeneinander, haben sich auch nicht umgezogen und haben aber, und da muss ich halt sofort anfangen zu heulen, wenn sie halt die Prey-Choreografie von 1992 einfach tanzen.
Dass sie die noch drauf haben.
Aber so gut. Also wirklich so gut und es ist halt so schön, wenn die ganze Halle bei der ersten Bewegung brüllt, weil sie weiß, sie machen die Mumie, sie machen den Yoga, Jesus, sie machen alle Moves, wie man sie braucht. Und der Kranich, alles
Anja
dabei.
Anja kann sie tanzen, Anja kann sie auch tanzen.
Es ist das Schlimme, ich bin wirklich ein Tanzdepp. Ich würde so gern...
Gibst du, du hast es versucht.
Ja, natürlich, klar. Ich Konzert-DVD in Zeitlupe und dann mal probieren. Weil das ist ja das Schlimmste für mich, dass ich immer nach Take That Tanz-Tutorials suche auf YouTube. Und es gibt wirklich jeden Scheiß. Es gibt ein Tutorial zum Bett beziehen oder zum was weiß ich was. Aber ich verstehe nicht, wieso es keine Prey-Choreo-Tutorial-Video.
Tanzen wie die Stars von Take That bei Prey.
Ich glaube, es ist zu spät dran. Also das so, es gab doch von Detlef die Soße, diese Anleitung, aber naja. Und deswegen ist auch TT3
ist okay.
Auch super. Also klar, der Jason fehlt mir sehr, aber es ist wirklich okay und ich habe meinen Frieden komplett gemacht damit.
Aber du hast jetzt, weil du ja später eingestiegen bist emotional, jetzt diesen 17. Juli 1995, der Tag des Robbie-Weggangs.
Ja.
Nicht weinend in Tübingen in deinem WG-Zimmer verbracht.
Nee.
Nein.
Das fand ich, weil ich fand ihn auch ein bisschen, na, nicht quertreiberisch, aber ich fand ihn überschätzt. Also ich fand ihn okay, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das war mein Liebling. Überhaupt gar nicht. Und deswegen dachte ich mir, das kann auch gut ohne ihn funktionieren. Klar, es gab so ein paar Lieder, die er halt liedmäßig gesungen hat, die ich gut fand. Aber dann dachte ich mir, das können die anderen auch machen.
Ja, aber ich will doch nicht, ganz ehrlich, wenn ich mir die 5 angucke.
Ja.
Das ist so, das waren so die Klassensprecher. Und der Robbie war der Einzige.
Der Howard hatte Hosen ohne Arschteil an. Ich weiß nicht, welche Schule du besucht hast, aber bei unserer SMV... Nee, der Robbie war mir, ich glaube, was ich ihm übel genommen habe, so jetzt analysierend im Nachhinein, ist, dass er ja immer so ein bisschen der Ironische war. Und für mich war Tech Z halt eine ernste Angelegenheit. Der hat immer so, der Robbie guckt ja manchmal wie so ein Schimpanse. So und so verzieht sein Gesicht so und es hat so was Schimpansiges. Und das hat er halt manchmal auch gemacht bei so Liebesballaden und so. Und Tech Z ist halt für mich die einzige Variante von Liebesballaden, die ich ertrage. Und dann soll keiner das noch ironisieren, weil es ist schon genug Ironie in meinem Leben überall. Und das hat mich, glaube ich, das fand ich nicht gut.
Ich überlege, wie du das hingekriegt hast, das auszuleben, während alle anderen woanders sind. Weil wir sind ja noch in einer Zeit, da konntest du nicht heimlich unter der Bettdecke YouTube-Videos gucken.
Nee, ich habe halt, ich hatte so einen Ort, vor allen Dingen, ich konnte nicht mal im Internet irgendwie irgendwas machen. Das Internet gab es nur im Rechenzentrum von der Uni. Und da wurde auch immer
Verlauf.
So...
Mal in den Verlauf gucken.
Ja, das war, ich habe mir das neulich nochmal überlegt, da hat hier tatsächlich jeder auf den Rechner gucken können. So. Ja. Man saß da so in so einem U, in so einer U-Form. Und
ja,
so.
Ich erinnere mich an diese kalten Räume.
Genau. Und da, also ich hatte so einen Ordner, also so einen Leitsordner von meiner Schwester, den habe ich auch noch zu Hause, der ist Gold. Ja. Einfach, wo wirklich auch mit ganz vielen solchen Klarsichthüllen alles archiviert ist. Und da waren halt die ganzen Bravo-Artikel von meiner Schwester drin. Mhm. Also nur über Tech Z natürlich. Vorne drauf ist so ein Schwarz-Weiß-Bild von Marc geklebt. Den mochte sie gern, glaube ich.
Das ist doch der Kleine, ne?
Ja, so mäuschenartige Tier.
Bei Marc denke ich immer, wenn ich da einatme, hängt der mir quer vor den Mandeln. Ich mache den kaputt.
Der ist, ich habe den ja, ich habe die ja auch in echt, also quasi leibhaftig gegenüber gesehen. Er ist einfach so, also wenn man ihn sich sehr klein vorstellt und dann nochmal kleiner. Er ist sinnlos klein. Er ist wahnsinnig klein.
Mein Gott, wir würden den kaputt machen.
Ja, er ist wirklich so ein kleines Tierchen einfach. Ja, genau. Und dann habe ich eben immer in diesem Ordner so ein bisschen gelesen und ich weiß, dass ich eine Videokassette hatte mit so wackeligen Mitschnitten von, wie sie bei Ray Cokes waren und sowas alles. Sowas. Und,
Ray Cokes.
Genau. Und da zeigt nämlich Marc sein, wieso weiß ich das noch, sein Delfin-Tattoo, das er an der Leiste
an der Stelle wäre ich schon raus.
Wirklich?
Ja, ein Typen, der ein Delfin
Goldig.
Tattoo. Findest du die eigentlich auch, ist es nur die Musik oder hat es auch ein bisschen was mit sexuellen Fantasien mit denen zu tun?
Es ist schwierig, tatsächlich. Also, weil es, ich bin nicht so anfällig, also, nee, anders. Was so sexy gemeint ist, glaube ich, von Take That, finde ich nicht interessant. Also, wenn der Howard jetzt eben sein Hintern freilegt, ne?
Ich zitiere dich, das gibt mir nichts.
Ja, das ist mir ein bisschen, wo ich so denke, ja, das ist mir zu, naja, es ist halt sehr in your face einfach. Ja. Und das ist nicht so mein Ding. Und deswegen ist es eher, ich rede mir auch ein, es wäre ein bisschen sublimierter, es wäre ein bisschen erhabener als nur die stumpfe Sexfantasie. Rede ich mir jetzt so, also glaube ich.
Ja.
Würde ich so sagen.
Ja. Ich würde gerne mit dir ein Video gucken.
Oh ja.
Wir können das im Podcast, wir haben ja eine Playlist. Wir können hier keine, aus rechtlichen Gründen keine Songs abspielen und auch keine Videos zeigen. Das allein hat aber nicht nur rechtliche Gründe. Aber wir gucken das zusammen und du kommentierst es. Und so viel zum Thema schüchterner Sex bei Take That. Wir gucken.
Oh. Es ist ein Boot, wir sehen ein Bootshaus und wir sehen ein Kanu und es ist The Flood.
Habe ich gut ausgesucht?
Sehr, sehr gut. Oh Gott, ich weine gleich. Ich liebe das. Das ist das erste Lied nach der Wiedervereinigung, quasi als Robbie wieder dazu kam. Und wir sehen, das ist so gemein, ich muss jetzt die ganze Zeit so impulsiv Geräusche machen. Wir sehen Tech Z, wie sie ein
Ruderboot raustragen.
Ja, es ist so ein, heißt es auch Ruderboot, wenn das so lang ist?
Ja, ist ja ein Ruderboot.
Und sie sind ganz toll preppy-mäßig angezogen in wunderschönen Polohemdchen und weißen Shorts, ja, Kniestrümpfe auch dabei.
Jetzt und lassen sie das Wasser, das Boot zu Wasser und vor allen Dingen, ich stelle fest, oh Robbie.
Ja, aber da ist er okay. Da ist er okay, da kann ich nichts sagen.
Sie sind vor allen Dingen alle ein bisschen älter geworden?
Ja, aber gut älter geworden, gut älter geworden. Das ist ja das, was ich ihnen auch hoch anrechne. Diese Botschaft, ey, alt, aber hot oder so.
Und vor allem stehen drüber, ne?
Ja.
Jetzt gibt es einen Startschuss genau. Und sie müssen losrudern. Ich finde, sie sehen gar nicht angestrengt aus.
Sehr souverän ist das alles. Und sie rudern ja gegen Jüngere, gegen ein Boot mit Jüngeren. Aber es ist eigentlich egal, jetzt schon.
Subtext. Wir kämpfen, also es ist ein Bootsrennen gegen Jüngere.
Ja, oder gegen ihr jüngeres Ich, ne? Weil sie sind ja quasi jetzt so zurückgekehrt und so. Ach so. Rudern vor sich selbst davon. Es steckt so unfassbar viel in diesem Video und auch in dem Text. Das ist irrsinnig.
Naja, in dem Text.
Es steckt so viel in dem Text. Sehr viel.
Wie geht die Refrainzeile Tanzen gegen den Regen?
Ja, aber allein diese Zeile, they said we'll never dance again. Das krieg ich Gänsehaut, weil das ist so ein eleganter Trotz zu sagen, ja, aber jetzt machen wir nochmal die Choreo von Shore und noch die von Prey. Ist uns doch wurscht.
Ja. Was mir auffällt, ist, dass sie im Boot sind sie zusammen, ne? Ja. Sie rudern zusammen, sie vor dem Start klatschen sie sich auch noch ab, wir schaffen das und so. Aber es gibt ja immer diese Zwischenschnitte zurück in diese Kabine, wo das Boot stand, wo sie sich umziehen. Und da sind sie sehr für sich.
Ja. Das finde ich auch gut, weil sie haben immer dieses, also auch mit der Wiedervereinigung, es war nie dieses, wir werden uns nie wieder trennen oder so. Das war auch, als Robbie zurückkam im Konzert, hatte er so ein Part, wo er seine Hits gesungen hat. Und dann ging er wieder ab und dann sangen die anderen ihre Sachen und dann kam er da dazu. Also es ist sehr nach dem Motto, wir finden uns okay und wir haben Andockungspunkte, aber es ist nicht dieses alles umarmende, super schmalzige, kitschbaronige, ein Bündnis für die Ewigkeit. Und das finde ich auch gut.
Schon sehr ehrlich, ne?
Es ist so ehrlich.
Jetzt sehen wir, dass die Jungen natürlich gewonnen haben, ja.
Aber
dieser Trick ist jetzt, oder der Clou, sie rudern einfach weiter.
Es ist ihnen gerade mal egal. Nämlich.
So, The Flood. Ach. Ich habe so überlegt, dann aber natürlich inspiriert durch deinen Text in dem Buch. Wisst ihr, wir kommen und wir gehen, wir rudern einfach weiter. Genau. Es geht hier gar nicht um eine Ziellinie.
Nee. Es geht immer weiter.
Wenn Boygroups erwachsen werden, Anja.
Ja, das Lustige ist, es ist ja gar nicht vorgesehen, dass die erwachsen werden eigentlich. Also es sind ja die einzigen für mich. Klar, Backstreet Boys sind irgendwie auch wieder auf Tour gewesen und so. Aber für mich sind das die einzigen, die so wie so ein Joghurt, der nicht schimmelt. Also die so ihr Verfallsdatum ist, so wie sie da weiterrudern, ist ihnen auch ihr Verfallsdatum als Bandkonstrukt egal. Das finde ich auch gut.
Jetzt waren ja die Spice Girls ohne Victoria auf Tour und ich habe wirklich, wirklich dahin gehen wollen.
Ich habe versucht, Karten.
Ja, ich habe auch versucht, Karten. Du stehst ja online in dieser Warteschlange. Bei mir hat das bei Adele mal geklappt, ne? Aber für viel, viel Geld, ne? Und das war es mir für die Spice Girls auch wert. Das hat aber nicht funktioniert. Im Nachhinein bin ich froh, weil ich, glaube ich, die Realität nicht hätte sehen wollen. Ich hätte lieber so in meiner eigenen Realität bleiben wollen. Wie ist das bei dir?
Ich glaube tatsächlich auch, dass es bei den Spice Girls nicht so gut funktioniert wie bei Tech Z, die ältere Variante. Weil da fand ich auch schon die nicht mehr so überdrehten späteren Alben nicht mehr so interessant eigentlich. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch ich habe Angst vor jedem Tech Z-Konzert. Dass ich so denke, was ist denn, wenn es jetzt langweilig ist oder wenn es blöd ist oder wenn ich merke, es ist mir egal geworden oder so. Aber bisher war es einfach immer noch besser als gedacht.
Was können wir jetzt von denen lernen?
Also ich finde tatsächlich dieses total schnurzegalige Altern sozusagen. Ja, weil jeder für sich so seine Variante anbietet, finde ich. Wie es sein kann, erwachsen zu sein und alt zu sein. Und also Man kann ja sagen, so diese erste Phase, das war ja nicht alles so unbedingt selbstbestimmt, würde ich mal so unterstellen. Auch so die Kostüme und die...
Dieses Tanzen
ja.
Und so.
Also gerade bei Gary konnte man ja sehen, dass der konnte sich da auch Schöneres vorstellen, als hier so rumzuhampeln, glaube ich.
Aber durchgehalten.
Ja, und jetzt inzwischen muss man einfach sagen, tipptopp, er steht sehr gut da. Und das finde ich einfach super. Also gerade Gary hat ja so eine ganz tragische Geschichte von eben als ernsthafter Songschreiber, der ja schon immer war, der hat ja wirklich die... eigentlich alle Hits selbst geschrieben, was ja bei einer Boyband auch eigentlich nicht vorgesehen ist. Und dann der Absturz, den er so hatte nach der Trennung, weil er einfach als Solo keinen Erfolg hatte, dann ist er ja komplett, wirklich war ganz schlecht beieinander, sag ich mal. Und weg von der Bildfläche und komplett aus der Form geraten in jeglicher Hinsicht. Und sich dann so wieder zu berappeln und jetzt so gut dazustehen und... Lieder für die Queen zu schreiben und solche Sachen, das ist toll.
Und dann muss er sich immer wieder auseinandersetzen mit Robbie. Es ist, wir kommen ja aus einer Entweder-Oder-Zeit. Entweder Oasis oder Blur. Ja. Entweder die Toten Hosen oder Ärzte. Entweder Gary oder Robbie. Der ewige Konflikt bis heute.
Und ich finde es schade, dass es sowas heute in der Form, glaube ich, nicht mehr so gibt. Oder ich weiß nicht, vielleicht kenne ich zu wenig Sachen, was die Jugendlichen zu hören, aber nichts, was sich so aufdrängt. Ich meine, das waren ja...
Entweder Big Brother oder das Sommerhaus der Promis?
Nein. Ja, es, entweder Dschungelhaus oder Sommerhaus. Dschungelcamp oder Sommerhaus, das stimmt natürlich. Ne? Ja, aber so richtig, das sind diese großen Dualismen, die man im Leben ja braucht. Ich fand es immer toll. Ich konnte mich auch immer gut reinsteigern dann in eine Feindschaft gegen das andere.
Ja, aber ich muss zugeben, im Nachhinein wäre ich doch lieber Blur gewesen.
Ich war immer Blur.
Ja, alles richtig gemacht, Anja.
Ja. Ja, und da war ich halt tatsächlich dann schon, ich war jetzt auch nicht der riesige Gary-Fan, aber ich habe halt gedacht, so opportunistisch gesehen, dachte ich, der Gary wird sein Ding eher machen als der Robbie. Dachte, der Robbie wird versoffen irgendwo.
Nein, der Robbie hat eine tolle Frau, die Ada.
Ja, jetzt.
Super und total erfolgreich.
Aber so in seiner, kurz nach dem Rausschmiss, da dachte man ja auch, wo er mal die Tigerunterhose hergezeigt hat und so, das war alles stimmt. Auch unglücklich. Es war unglücklich. Aber also er hat natürlich, man kann nichts sagen, ne?
Ja, haben sie schon alle in die Kurve gekriegt. Aber was ist eigentlich jetzt? Du hast ja am Anfang auch gesagt, dein Herz schlägt für Jason.
Ja.
Über den kann ich so gar nichts sagen.
Das ist
weiß
das Schöne.
Nicht.
Das ist wirklich das Schöne.
Der zeigt weder sein Popo, was ist da?
Also erstens ist er einfach für mich der Schönste.
Jetzt also müssen wir doch nochmal googeln irgendwie. Muss noch mal
er sieht einfach von den, also ich fand
vor 20 Jahren oder heute?
Immer. Also jetzt ist er ist ja verschwunden seit ein paar Jahren, man weiß ja nichts mehr. Es könnte sein, dass ich es öfter google, ihn. Sehr oft.
Sehr oft. Ist das so?
Sehr oft.
Ist das toll?
Ja, es ist auch traurig, weil es gibt ja immer nichts. Ne? Es gibt immer nur Meldungen, dass er verschwunden ist, wo ich denke, ja, ach was, weiß ich.
Aber Anja, weißt du, wie toll das ist, dass du dir das so bewahrst? Ne? Weil, ich meine, mit wie viel, also im journalistischen Tagesgeschäft.
Ja.
Das ist so deine Insel.
Das ist auch, aber deswegen, das ist mir auch wirklich wichtig. Also es ist wirklich so. Also ich habe im Buch geschrieben, es ist ein bisschen wie das letzte Stück Eierlikörkuchen, das meine Tante Lisa gebacken hat, die nicht mehr lebt. Das ist wirklich so das letzte Fitzelchen, wo ich, oder ja, vielleicht nicht das letzte, aber schon ein großer Teil, wo ich sage, das meine ich ganz verkitscht ernst und nicht irgendwie mit ironisch gebrochen und ne, so. Und das ist mir, da habe ich eine Leidenschaft dafür.
Hast du eigentlich Fan-Devotionalien?
Ja. Also ich habe ich habe noch ganz alte Anstecker aus der ersten Zeit, so Buttons.
Ah, sehr gut, Altersvorsorge. Mhm. Die sind bestimmt irgendwas wert.
Und Poster habe ich aber vor allen Dingen, also schöne, hochwertige.
Aber mit deiner Schwester besitzt du eine Unterhose?
Die gehört mehr meiner Schwester tatsächlich. Aber das ist so, wo ich, da war ich enttäuscht. Okay, da war ich enttäuscht jetzt bei der Tour, weil es gab keine Unterhosen oder Vergleichbares, sondern nur echt sehr hässliche und viel zu teure Jacken, wo ich denke, eine Take-That-Jacke kaufe ich mir jetzt nicht.
Aber eine Unterhose?
Die Unterhose ist toll. Weil die
Magic
so
steht drauf?
Schwarz und, genau, in pinkfangendem Glitzer auf dem Arsch quer rüber, Magic. Und das ist großartig. Und ich weiß es noch so genau, wie wir nach dem Konzert, das war in Hamburg, dann zum Trinken gefahren sind und meine Schwester hatte die sich über die Jeans angezogen, weil sie dachte, alle müssen die Unterhose sehen. Das war toll. Das war ein hervorragender, herausragender Abend.
Wieso habe ich in Erinnerung aus dem Buch, dass die auf dem Kopf war?
Nee. Nein. Nein.
Okay. Habe ich da irgendwas vermischt?
Ja.
Mit eigenen Erfahrungen?
Vielleicht.
Vielleicht. Ja. Und T-Shirts?
Ja, aber das ist, es gibt keine wirklich sehr schönen T-Shirts. Also meistens hat man sie dann so, hat man dann so ein Foto von innen vorne drauf. Mhm. Ich bin ja total beleidigt, dass es nicht diese Polohemden aus dem The Flood Video gibt. Mit so einem schicken TechZ-Monogramm eingestickt, hochwertig, in einem Beige-Ton, den man auch im getragenen, im fortgeschrittenen Alter tragen kann. Das fände ich gut.
Anja, wann steht das große Jubiläum für TechZ an?
Ich dieses Jahr ist es
30 Jahre. 30 Jahre.
Ja. Also, das ist schon.
Das war so nicht vorgesehen für eine Boyband.
Nee. Und es ist, also ich, man denkt ja nach jeder Tour, jetzt ist Schluss bestimmt, haben sie jetzt keine Lust mehr und so. Aber der Gary hat es versprochen, dass es weitergeht. Und der Gary hat ein Insta-Story gemacht, wo er gesagt hat, wir sollen uns keine Sorgen machen. Und er wird uns nicht anlügen, glaube ich.
Anja Rützel über Take That aus der Reihe Musikbibliothek, erscheinen im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Außerdem erschienen Tino Hanekamp über Nick Cave, Sophie Passmann über Frank Ocean und Thees Ullmann über die Toten Hosen. Danke, dass du so cool und cool bist.
Gerne.
Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik.